Ich möchte mit uns beten und dann können wir stehen bleiben. Danach lese ich uns den Text für heute, dass wir einfach auch stille vor dem Wort werden und uns einfach beugen, wirklich vor dem, was Gott uns auch sagen möchte heute. Allmächtiger Vater, danke, dass wir Vater sagen dürfen. Danke, dass du wirklich verstehst durch deinen Sohn, was es heißt, wahrhaftig zu leiden. Weit mehr wie wir. Mach uns das bewusst, Herr, dass du uns verstehst. Und Herr Jesus, danke, dass du der treue, große Hohepriester bist, der weiß, uns zu helfen, egal wo wir heute stehen, in welcher Herausforderung, in welcher Versuchung, in welcher Prüfung. Und dafür danken wir dir von Herzen und wir legen dir heute Morgen auch nochmal ganz bewusst unser Herz, unsere Seele vor dich hin, zu deinen Füßen und wir beten, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Herr, dass wir offen sind für dein Reden, offen für dein Wort, offen für die Botschaft, offen für den Geist. Dass du in uns zuerst dein Reich baust. Herr, und dass wir mehr dahin kommen mögen, wirklich für dein Reich und für dich zu leben. Segne diesen Gottesdienst, öffne uns die Augen, das Herz, für dich, aber auch für uns selbst und was wir wirklich brauchen. Wir beten dich an. Amen. Ich lese uns, ihr Lieben, wir gehen weiter heute Morgen und ich finde, nachdem ich anfing, mich so langsam damit zu beschäftigen, unglaublich heftige Aussagen, die uns hier begegnen in dieser Geschichte, die kann man eigentlich gar nicht in einer Predigt alles hineinpressen, was wir so oft versuchen. Aber es ist Wahnsinn, was hier geschieht. Hören wir mal die Geschichte und dann versuchen wir einen Einstieg. Aus Markus 14, Verse 32 bis 42. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Der ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort, ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lass uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Soweit Gottes Wort. Dürft euch setzen. Ich Geschichten wie diese, Texte wie diese kann man unter vielen verschiedenen Aspekten betrachten. Aber ich denke, ein ganz wesentlicher ist die Schwere des Lebens. Was, darf ich mal fragen heute Morgen, was war deine schwerste Stunde des Lebens? Glaubst du, dass du sie schon gehabt hast? Vielleicht haben wir sie noch vor uns. Wenn uns das Leben eins lehrt, denn dies, es geht nicht ohne Leiden. Leid und Schmerz treffen Menschen, wenn tiefe Traurigkeit und Dunkelheit sich in unserem tiefsten Innersten, in unserer Seele festsetzt und eingreift. Dann fühlen wir uns hilflos. Wir fühlen uns einsam, alleingelassen. Ist da überhaupt jemand, der sich wirklich, wirklich um uns kümmert? Das sind dann oft die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wenn wir dann über Gott nachdenken, dann kommen wir auch nicht selten an den Punkt, Gott zu hinterfragen, wenn wir ehrlich sind. Kümmerst du dich wirklich um uns? Natürlich sagen wir das nie von hier vorne, von der Kanzel. Weil das wäre für uns und unsere Ohren schon fast sowas wie Blasphemie, nicht wahr? Aber tief in unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem Innern, da schwingt das und klingt immer an. Vor allen Dingen, wenn der Schmerz unerträglich wird. Weiß Gott überhaupt, wie dreckig es mir geht? Hat er überhaupt eine Ahnung davon, wie schlimm es uns gehen kann? Weiß er überhaupt, was in einem vorgeht, wenn es einem innerlich so schlecht geht, dass man nicht mal mehr die Worte findet? Wenn du etwas davon kennst, etwas von diesen Gefühlen verstehst, etwas von diesen Gefühlen vielleicht auch schon mal an der eigenen Seele gespürt hast, dann kann diese Geschichte heute Morgen eine echte Hilfe für dich sein. Diese Geschichte zeigt uns, Jesus weiß besser als irgendjemand, was es heißt, von der Dunkelheit förmlich hinabgezogen zu werden. Und da ist kein Halt mehr. Und ihr Lieben, das ist das Unglaubliche. Wir bekommen mit dieser Geschichte einen Einblick, einen direkten Einblick in die Mitte seiner Seele. In das Herz Jesu, in das Herz Gottes, der in Jesus Mensch geworden ist. Jesu schwerste Stunde beginnt. Und wir dürfen dabei sein. Alle anderen waren ausgeklammert. Selbst der innerste Kreis seiner Jünger, muss Jesus das später erst erzählt haben, waren nicht dabei. Wir dürfen dabei sein. Von Anfang an. Ein Einblick in seine Seele. Und wir sehen, dass Jesus schon litt. Und zwar unglaubliche Qualen litt. Noch bevor es überhaupt losging. Das ist der Anfang. Nicht das Kreuz. Das ist der Anfang seiner schwersten Stunde. Der letzte Moment der Freiheit, wo Jesus hätte alles ändern können. Er wusste ja, was kommen wird. Er hätte alles mit nur die Richtung wechseln. Rausgehen. Das war's. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ihr Lieben, dann ist das für mich, wenn ich in diese Tiefe versuche, hineinzuschauen. Kennt ihr dieses Gefühl, mal in die Tiefe zu schauen, irgendwo am Bergkamm zu sitzen, zu stehen und runter in die Tiefe zu schauen, dann wird einem schwindelig. Das ist so ein Text. Oder du guckst hinauf ins Universum und versuchst die Tiefe des Universums, jetzt das neue James-Webb-Teleskop, was man auf einmal Milliarden von Lichtjahren jetzt noch weiter gucken kann als das Hubble-Teleskop. Und diese Dimensionen, es wird einem nur schwindelig. Weil auf einmal merkst du, du stehst auf einem Boden und du versuchst irgendwie einen Halt, einen Anker zu erwischen, damit du einen Referenzpunkt hast, um das zu beurteilen, was du gerade siehst. Aber du merkst, da ist nichts mehr. Weil das ist außerhalb der Reichweite von dem, was du je erfassen kannst mit deinen Sinnen. Und genau das ist das hier. Ein Blick in den Abgrund. Dies ist ein Abschnitt, den wir fast fürchten zu lesen. Denn er ist auf der einen Seite abgrundtief und auf der anderen Seite so unglaublich persönlich. Wir dringen ein in den ganz privaten Todeskampf Jesu. Sehr persönlich. Ich habe es genannt, Jesus und der Beginn seiner schwersten Stunde, weil das der Anfang ist. Aber hier scheint schon ein Höhepunkt zu liegen, des Leidens. Und will einfach diesen Gedanken auch mal aufgreifen, wenn es uns beschäftigt, wie gut kann Gott oder Jesus mein inneres Leiden verstehen? Kann er das? Und wenn diese Fragen immer wieder mal da sind oder gelegentlich da sind, dann ist das so wie ein Rettungsanker. Wie wenn du davor stehst und denkst, ich habe eine Tiefe des Leidens, die versteht niemand, dann hast du hier eine Tiefe des Leidens, die versteht niemand von uns. Nie war Jesu Herz schwerer wie in diesem Moment. Und wenn ihr euch daran erinnert, die zwei Teile vom Markus-Evangelium, auf welche Fragen versucht Markus zu beantworten im ersten und im zweiten Teil? Kriegt ihr das noch hin? Was ist die erste Frage, die er in den ersten 8 Kapiteln versucht zu beantworten? Wer bist du? Wer ist der Messias? Wer ist der Christus? Das beantwortet er mit Wundern, das beantwortet er mit übernatürlichen Gaben und Fähigkeiten. Zeigt den Menschen, das bin ich. Und die Jünger beantworten das in einer entscheidenden Stunde, haben wir gesehen. Und von diesem Moment ab ändert sich die Frage, die Jesus beantwortet. Auf welche Frage antwortet Jesus ab Kapitel 8, Ende von Kapitel 8? Wofür bin ich gekommen? Sehr gut, Jutta. Wofür bin ich gekommen? Schlüsselvers vom Markus-Evangelium, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Bibelkenner, wo steht der? Unsere Bibelschüler müssen das noch wissen. Schlüsselvers Markus-Evangelium, Markus 10, 45. Und hier ist ein Text, wo wir wieder sehen, wo die Frage beantwortet werden, wofür kommt er, nämlich um zu leiden? Und die Jünger haben keinen blassen Schimmer bis jetzt. Wie gut kann Jesus mein inneres Leiden verstehen? 3 Antworten darauf. Jesus weiß, was es heißt, in seelisch tiefster Dunkelheit festzusitzen. Jesus weiß, was es heißt, im entscheidenden Augenblick von Menschen völlig alleingelassen zu werden. Und Jesus weiß, was es heißt, Gott, sein Vater, verzweifelt um Rettung zu bitten. Jesus weiß. Er weiß. Jesus weiß, was es heißt, seelisch in tiefster Dunkelheit zu sein. Die Verse 33 und 34 machen das in besonderer Weise deutlich. Ja, und Johannes, und er ging mit Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Ihr Lieben, dieses sehr bestürzt, ekambaistai, ist ein sehr starkes griechisches Wort, das Bestürzung, erschütterndes Entsetzen versucht auszudrücken, ein völliges Erschrecken und geängstigt, das Adonain wörtlich heißt, tief niedergedrückt. Und es zeigt an, dass hier schon eine Last auf Jesus liegt, die ihn an Boden förmlich zerquetscht. Und obwohl er dieses Leiden vorausgesehen hat, er wusste ja, hat ja immer wieder davon geredet und gesagt, das wird kommen, das wird kommen, das wird kommen. Die Jünger haben es nicht verstanden. Dennoch, als es auf einmal beginnt, ist es mehr, als was er erahnt hat. Selbst Jesus konnte sich nicht auf dieses Leiden adäquat richtig vorbereiten. Ihr Lieben, es gibt Dinge, auf die, egal, du weißt, dass sie kommen werden im Leben, du weißt es, es wird kommen. Und du kannst dich so und so weit vorbereiten. Aber wenn es passiert, dann gibt es etwas, darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Ich wusste 50 Jahre, dass meine Eltern sterben werden. Nur wenn es passiert, da sind Dinge, auf die kannst du dich nicht vorbereiten. Du musst sie durchleben. Du wirst es erst erfahren, wenn du dort drin bist. Du kannst dein ganzes Leben daran denken und dich vorbereiten. Aber erst, wenn du mittendrin stehst, und dann merkst du, da ist eine Dimension, auf die konntest du dich nicht vorbereiten. So ist das mit Jesus hier. Er wusste, dass es dunkel wird. Er wusste, dass es schrecklich wird. Er wusste, dass es entsetzlich wird. Er hat das alles prophezeit. Nur als es kam, war es selbst für ihn mehr, als er erahnt hat. Beachtet mal noch die Wurzel des Wortes geängstigt, Adumos, genauer, dann bedeutet das nämlich noch ein bisschen mehr, als wie nur geängstigt. Es bedeutet, nicht zu Hause zu sein. Es bedeutet, heimatlos zu sein. Es bedeutet, außerhalb der gewohnten Umgebung zu sein. Ihr Lieben, das ist der Moment, wo Jesus mit aller Deutlichkeit sagt, ich bin dabei, jede Verbindung, die für mich entscheidend ist, zu verlieren. Er hatte kein Zuhause mehr. Er weiß nicht mehr, wo er hingehört. Und der nötige Halt, den jeder von uns in so einem Moment auch wirklich braucht, wird ihm entzogen. Und seine Seele stürzt in tiefste Dunkelheit. Das ist der Beginn der dunkelsten Stunde Jesu. Weiß Jesus etwas von meinem inneren Leiden? Ja, er weiß es nur zu gut. Er weiß, was es heißt, von negativen und auch erdrückenden Gedanken überrollt zu werden und sich nicht mehr dagegen irgendwann wehren zu können. Seine Gedanken kreisen um sich. Das ist auch etwas, Was für uns sehr eigenartig. Ja, wir sehen hier ein Gebet dreimal, was Jesus alleine für sich betet. Und er denkt an das, was geschehen soll und die Schuldenlast der Welt, die er tragen soll. Und da ist ein Gefühl hier schon, ein gewisses Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Jesus vielleicht auch an dieser Stelle so etwas empfunden hat, wie was wir oft empfinden, wie Wertlosigkeit. Wenn Jesus an diesem Punkt war, glaubst du nicht, dass er uns dann heute, egal was wir erleben, verstehen kann? Wenn wir mit negativen Gedanken kämpfen, und es hilft schon, allein zu wissen, auch Jesus hatte Gefühle, die seine Seele zerrissen. Jesus weiß, was es heißt, seelisch in tiefster Dunkelheit zu sein. Jesus weiß, was es heißt, im entscheidenden Augenblick von Menschen allein gelassen zu sein. Er weiß das. Am Anfang wird uns gesagt, sie kommen an das Gut mit Namen Gethsemane. Und hebräisch heißt Gethsemane Ölpresse. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Damit beginnt diese Geschichte. Und es ist ein Bild dafür, als wollte der Schreiber uns sagen, hier wird Jesus gepresst. Der letzte Tropfen Leben aus ihm rausgedrückt worden ist. In dieser Gegend wachsen Ölbäume. Ich weiß nicht, war einer von euch schon mal in Gethsemane? Wer war schon mal in Israel? Da die Ecke und Dieter und Sabine auch, schön. Wisst ihr, wenn ihr in Gethsemane war, da gibt es sehr alte Bäume. Und Ölbäume können erstaunlich alt werden. Bis zu 3000 Jahre. Die Bäume in Gethsemane rechnet man grundsätzlich um die 1000 Jahre. Aber gut möglich, dass es dort Ölbäume gibt. Und als ich das erste Mal, ich stand ja nur einmal, als ich das eine Mal dort stand und vor diesen Ölbäumen stand, ich mir dann vorgestellt, meine Zeit, da sind vielleicht einzelne Ölbäume drunter. Die waren dabei. Und wenn die die Geschichte jetzt erzählen könnten. War schon ein bewegender Moment. Dort. Faszinierend auch, sich das einfach mal vorzustellen. Aber ob es nun göttliche Vorsehung oder Zufall war, die Presse war ein passender Ort für Jesus, um zu beten, weil er hier zu Tode gepresst wurde. Barclay hat mich auf einen Gedanken gebracht. Ich denke, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Er sagt, als Jesus nach Gethsemane kam, gab es zwei Dinge, im Prinzip nur noch zwei Dinge, nach denen er sich sehnlichst sehnte. Was waren das für zwei Dinge? Das eine ist Nähe zu Gott. Und das andere ist Nähe zu Menschen. Das sind die einzigen beiden Dinge, die er in den letzten Minuten seiner Freiheit gesucht hat. Um dieser Dunkelheit zu begegnen. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie Jesus versucht, diese Dunkelheit. Er wollte die Nähe von Menschen, von bestimmten Menschen. Er hatte einen Kreis von Jüngern. Den liebten. Aber selbst dort, es gab sowas wie einen zweifachen Gebetszirkel, den er versuchte, um sich herum aufzubauen. Er ging mit den Jüngern zum Garten Gethsemane, lässt die Neun außen vor und sagt, ihr bleibt hier, bis wir gebetet haben. Geht mit den Dreien weiter, Jakobus und Johannes und Petrus und macht mit ihnen einen inneren Gebetszirkel und sagt, bleibt ihr hier, betet, wacht mit mir und verlässt sie und geht nochmal einen Schritt weiter. Aber nur diesen dreien offenbart er, was wirklich in ihm gerade geschieht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es am Anfang. Und Jesus folgt genau diesem Beispiel. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In Zeiten der Not wollen wir Freunde um uns haben. Wir wollen nicht unbedingt, dass sie etwas tun. Wir wollen nicht einmal unbedingt mit ihnen reden oder dass sie zu uns reden. Wir wollen nur, dass sie da sind. Jesus war so. Seltsam. Diese Männer, die noch 1-2 Stunden zuvor gesagt haben, wir gehen mit dir in den Tod, waren nicht in der Lage, auch nur eine Stunde zu wachen, als es drauf ankam. Sie brachen weg. Und wenn ich mir das überlege, das ist so eine besondere Stunde. Ich meine, überlegen wir das einmal. Das hätte die Sternstunde der Jünger sein können, richtig? Wann hat irgendjemand je erlebt, dass Gott zu ihm kommt und sagt, ich brauche dich? Merkt ihr, was hier geschieht? Jesus sagt zum ersten Mal zu Menschen, mir geht es so schlecht und ihr könnt mir den Halt geben, den ich jetzt brauche. Das ist das erste Mal. Das hätte die Sternstunde der Jünger sein können. Er bat ja gar nicht darum, sterbt mit mir. Das war ja gar nicht seine Bitte. Bleibt bei mir bis zum Ende. Das war nicht seine Bitte. Seine Bitte war, bleibt einfach wach mit mir. Um mehr bat er nicht. Er bat einfach nur um ihre Aufmerksamkeit. Konzentriert euch auf mich. Denkt an mich. Jesus wollte spüren, dass da Menschen sind, Freunde sind, die ein wenig von seiner inneren Qual beginnen zu erfassen und mit ihm verbunden bleiben. Das wollte er spüren, das war ihm wichtig. Er wollte Nähe zu Menschen. Mehr wollte Jesus nicht. Ob man es glaubt oder nicht, aber Jesus brauchte in diesem Moment etwas, was wir oft mit menschlicher Empathie beschreiben. Er brauchte das. Er selbst war Mensch. Und wenn es einen Moment gibt, wo man es wirklich sehen kann, Jesus war Mensch, hier hast du ihn. Wenn du denkst, Jesus war immer nur abgehoben und außerhalb jeder Reichweite für uns, nein. Er selbst war Mensch und brauchte Menschen, die sich mit ihm verbunden fühlten. Was Jesus wirklich das Gefühl gab, allein zu sein, was Jesus wirklich das Gefühl gab, allein zu sein, war das Versagen der Jünger. Nicht zu wachen und für ihn zu beten. Jesus hatte doch schon gesagt. Er hat doch gesagt, wie es ihm geht. Er hat doch gesagt, ich bin sowas von unten. Ich bin sowas von zerrissen. Sowas von erdrückt. Sowas von in einem dunklen Loch. Er hat es doch gesagt. Und das ist ein Hilferuf Jesu. Betet für mich. Überlegt euch das einmal, der ewige Gott bittet Menschen um Unterstützung. Das ist eine Ironie, nicht wahr? Für sich selbst. Wem hat Jesus sich je so anvertraut? Merken wir, was für Tiefen da drin sind. Das finde das Wahnsinn, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken. Jesu Einsamkeit von den Treuesten der Treuen. Alleingelassen. Vielleicht das Gedicht, ein Gedicht von Frederick Knowles, kann vielleicht so ein bisschen diese Stimmung von Gethsemane einfangen. Joy is a partnership. Grief weeps alone. Many guests had Cana. Gethsemane had one. Freude ist eine Partnerschaft. Trauer weint allein. Kana hatte viele Gäste, Gethsemane nur einen. Ihr Lieben, Jesus hatte Zeit seines Lebens Menschen um ihn herum, die ihn bewundert haben, die ihn geliebt haben, die ihn geachtet haben, die ihn verehrt haben. Aber in der traurigsten und in der niedergeschlagensten Stunde seines Lebens, wo Jesus endlich jemanden brauchte, war er allein. Jesus versteht, wenn dich geliebte Menschen tief enttäuscht haben und allein lassen. Gibt es Enttäuschung, gibt es Schmerzen von Menschen, die du nicht loswirst? Du denkst, Gott versteht das nicht. Diese Geschichte sagt, er versteht sehr wohl. Mehr als du ahnst. Es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man die Nähe zu Menschen braucht und man verlässt sich auf Menschen und dann kippen die Menschen weg. Fühlt sich verlassen, allein. Besonders vielleicht von denen, die dir am nächsten sein sollten, die dich, wo du am meisten investiert hast, wo du dich am meisten mit verbunden gefühlt hast. Und so ist es bei Jesus, sie kippen weg. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte so hundertprozentig noch richtig in Erinnerung habe, aber wir hatten mal einen Amerikaner unter uns in Mackenbach wohnen, also unter unserer Wohnung, Rocco hieß er, arbeitete auf der Base, war ein ganz lieber Zeitgenosse. Manchmal ein bisschen schwer zu verstehen mit seinem Black American Accent, also mit seinem schwarzen Akzent. Aber ich mochte ihn sehr und er kam mit einer philippinischen Freundin nach Deutschland, die er dann auch geheiratet hat. Sie haben geheiratet und ich denke, er hat es dann verbunden, diese Hochzeit und den Einzug bei uns im Haus. Und wir sind ja 9 Parteien bei uns im Haus. Und dann hat er schriftlich jeden eingeladen im Haus. Schriftlich. Jeder bekam eine Einladung und gesagt, dürft kommen, wir treffen uns dort, das war ein gutes Restaurant, kommt dorthin, ich lade euch alle ein. Und ich ahnte es schon, wie das ausgehen könnte. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, warum. Ich denke, ich war in Amerika, ich war auf jeden Fall nicht zu Hause und ich sagte zu Lena, egal was, geh dahin. Geh dahin. Lena fällt das manchmal nicht so einfach wie mir, sich dann direkt so auf neue Leute einzulassen, aber sie hat sich überwunden. Was glaubt ihr, was geschah? Sie kam in dieses Restaurant in Ramstein und sah die beiden. Alleine. An einem Tisch für 10, 15, 18 Leute. Lena war die Einzige. Den ganzen Abend. Ihr merkt, das schüttelt mich heute noch, wenn ich darüber nachdenke, wie sich Rocky gefühlt haben muss an dem Abend. Und innerlich dachte ich nur, danke Herr, dass Lena gegangen ist. Und jetzt überleg einmal, du wärst das gewesen. Du lässt dich, dir fällt es vielleicht schon schwer, dich auf Menschen einzulassen und du lässt dich so weiter und du hängst dich raus und du sagst, kommt, ich lade euch ein, ich will euch kennenlernen. Der ganze Abend wird gestellt. Ihr könnt bestellen, was ihr wollt. Und wir machen einen schönen Abend zusammen. Und dann kommt keiner. Und du sitzt den ganzen Abend an einem großen Tisch, den ganzen Abend, und du wartest und wartest und wartest. Aber es kommt nicht einer. Das tut weh, nicht wahr? Ein schreckliches Gefühl. Weiß nicht, hast du so eine Geschichte für dich selbst? Welche Geschichte läuft gerade in dir innerlich ab? Jesus weiß, was es heißt, geliebte Menschen an seiner Seite zu brauchen und sie dann nicht zu haben. Von den besten Freunden alleingelassen zu sein und allein am Tisch zu sitzen. Allein. An einem Tisch, der vorher noch voll war, wo sie alle saßen. Quält dich manchmal Einsamkeit oder die Enttäuschung von Menschen? Dann denk an diese Stunde Jesu. Dann denk an diese Stunde. Auch wenn wir geliebte Menschen so sehr brauchen, aber eine Tatsache dieses Lebens ist die, sie werden oft im entscheidenden Moment nicht da sein. Das ist Teil des Leidensweges, den wir gehen und gehen müssen. Aber Jesus kannte einen, der immer da war. Aber auch da war an diesem Abend irgendwas anders. Jesus weiß, was es heißt, seelisch in tiefster Dunkelheit zu sein. Jesus weiß, was es heißt, im entscheidenden Augenblick von Menschen alleingelassen zu sein. Und Jesus weiß, was es heißt, Gott, sein Vater, verzweifelt, um Rettung zu bitten. Die Begriffe, die hier herausstechen, die Stunde und den Kelch, das sind Dinge, für um die Jesus betet, dass wenn es möglich ist, dass er doch davon verschont bliebe. Und diese beiden Ausdrücke sind Synonyme. Beide sind letztlich, die Stunde und dieser Kelch, sind Metaphern für das erlösende Leiden, was er durchschreiten soll. Die also eine erlösende Bedeutung haben. Das macht schon die parallele Struktur deutlich. Und wir merken später am Ende dann die Stunde, dass es in der Moment ist, die Stunde, wenn die Leute kommen, um ihn in Gewahrsam zu nehmen und sein Leiden jetzt wirklich von Menschen ausgelöst wird. Die Bedeutung dieser Kelch ergibt sich auch, Wenn wir zurückdenken nach Markus 10, da kamen zwei Jünger zu Jesus. Könnt ihr euch daran noch erinnern, die gefragt haben, gesagt haben, Herr, wir wollen mit dir zusammen auf dem Thron sitzen, einer rechts, einer links. Und was war Jesu Reaktion? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Den Kelch des Todes? Den Kelch des Zornes Gottes, könnt ihr das? Und in ihrer Leichtsinnigkeit sagten sie ja, und Jesus sagte, ihr wisst gar nicht, was ihr redet. Also wir können den Kelch als den Kelch des Todes oder des Zornes Gottes bezeichnen, den Jesus in der Erfüllung seiner Mission aus der Hand des Vaters nimmt. Das heißt aber, dass die Metapher dieses Kelches, ihr Lieben, nicht einfach, und ich denke, hier können wir jetzt ein Stück präziser werden, dass die Metapher des Kelches nicht einfach meint, das Leiden an das jetzt, was kommen wird, wenn er am Kreuz hängen wird, wenn sie ihn schlagen werden, wenn sie die Dornenkrone auf ihn setzen, sondern die Metapher des Kelches ist der Zornkelch Gottes selbst. Das heißt, wovor Jesus am meisten Angst hat, ist was? Das Gericht Gottes. Er sieht sich mit Gottes Gericht konfrontiert. Und das ist das, was das wirkliche Leiden auszulösen scheint. Das ist das, was Jesus fürchtete. Nicht in erster Linie die ganze Grausamkeit und der Schmerz, den Menschen ihm zufügen. Was er fürchtete, war diesen Moment ohne seinen Vater zu erleben. Das fürchtete er mehr als alles andere. Und denken wir mal, wer war Jesus? Wer ist er? Gott von Ewigkeit her, sagen wir. Das ist unser Bekenntnis, nicht wahr? Was heißt das aber auf diese Situation jetzt betrachtet? Was heißt das hier? Jesus hat von Ewigkeit her immer in engster Verbindung mit dem Vater und dem Geist gestanden. Er weiß überhaupt nicht, was das heißt, einmal vom Vater getrennt zu sein. Es ist für ihn völlig undenkbar. Ewigkeiten seit Äonen. Vom Vater her lebend. Und jetzt, wenn der schrecklichste Weg seines Lebens beginnt, wird das gleichzeitig auch der Moment, wo der Vater sich von ihm löst. Wo sich sogar der Vater abzuwenden scheint. Und alleine diese Vorstellung, die Sünde der Welt und damit Gottes Gericht an der eigenen Seele zu erleiden, das ließ ihn verzweifeln. Das ließ ihn verzweifeln. Jesus hatte auf alles eine Lösung, solange er in Verbindung mit dem Vater war. Und dann auch noch der Ausruf, ja, aber Vater, das ist ein aramäischer Ausruf hier. Markus hat ja einige davon, interessanterweise. Das ist, was ein kleines Kind, sagen viele, also was ein kleines Kind ruft, wenn es sich in die Arme des Vaters fallen lässt, wenn es Schutz braucht und sagt, Papa, ich brauche dich, ich brauche deine Hand, ich brauche deine Rettung. Rette mich, Papa. Und welcher Vater könnte da noch zurückhaltend sein und nicht auf der Stelle da sein, sagen, hier bin ich. Als Erinnerung, Gott ist ein Gott der Rettung, richtig? Im Vaterunser lehrt Jesus uns beten und erlöse uns von dem Bösen. Und jedes Mal, wenn wir dieses Gebet beten, sollten wir uns daran erinnern, dass wir in einer Welt leben, die voller Minen ist, in die wir treten können, die uns verletzen können, dass diese Welt voller Gefahren ist, an jeder Ecke. Und darum dürfen wir auch beten für uns selbst, auch täglich. Erlöse uns von dem Bösen. Wir haben einen Gott, der erlöst, der rettet, der eingreift. Die Bibel ist voll davon. Hausgeist, sind wir im Exodus durchgegangen. Die Kinder Israels, nach 400 Jahren Sklaverei, was haben sie geschrien? Gott befreit sie. Und dann befreit er sie noch einmal am Meer, wo die Ägypter gesagt haben, hey, was haben wir getan? Wir holen sie zurück. Und sorgt für die endgültige Vernichtung, den letzten Schritt der Freiheit. Gott rettete Daniel in der Löwengrube. Gott rettete Daniel und seine Freunde im Feuerofen. Gott rettete David vor dem Riesen Goliath. Gott rettete Lot und seine Familie vor dem Untergang von Sodom. Gott rettete Noah und seine Familie durch die Sintflut hindurch. Gott rettete Josef aus der Grube und später im Kerker von Ägypten. Es scheint fast so, nicht wahr? Es scheint fast so, als sind alle Gebete um Rettung in der Bibel erhört worden. Und Gott greift ein und rettet und befreit. Nur eins scheint er nicht erhört zu haben. Nur eins. Das Gebet, das Jesus um Rettung betet. Es scheint, als hätte der Vater dieses nicht erhört. Nie sahen wir Jesus so verzweifelt. Dreimal hat Jesus gebetet. Und dennoch unterstellt sich Jesus dem souveränen Willen Gottes. Das erinnert mich an die Geschichte von Paulus. Paulus hatte auch irgendein Leiden. Kennt ihr das? 2. Korinther 12, wo es dann heißt, dreimal habe ich zum Herrn gefleht. Und Jesus auch hier, dreimal zu Gott gekommen. Und was war die Antwort für Paulus? Das Leiden wurde nicht genommen, aber es wurde ihm etwas an Kraft gegeben. Eine Gnade wurde ihm gegeben. Und Jesus sagt, was du mehr brauchst als das Nicht-Leiden, ist meine Gnade. Und Jesus schenkt am Ende Paulus Gnade in seiner Schwachheit. Und es ist diese persönliche Erfahrung seiner Gnade in unserer Schwachheit, in unserem Schmerz, ihr Lieben, das mit zu den schönsten und wertvollsten und heiligsten Erfahrungen unseres Lebens gehört. Und Lukas sagt uns, dass Jesus in der letzten Stunde von einem Engel besucht wurde. Also Jesus wurde nicht übermütig, aber Jesus bekam etwas an Gnade. Jesus sollte auch Gnade erfahren. In diesem Moment und in dieser Hinsicht können wir sagen, ja, Gott hat auch Jesus hier erhört. Und das ist genau das, was der Hebräerschreiber uns in Hebräer 5, 7 bis 10 nämlich sagt. Er wurde erhört. Und erst nach der Auferstehung wurde die Bedeutung des dort gekämpften Kampfes wirklich deutlich. Einst führte die Rebellion im Garten Eden die Herrschaft des Todes über die Menschen herbei. Aber genauso kehrt die Unterwerfung Jesu im Garten Gethsemane dieses Muster um und setzt eine Verkettung von Ereignissen in Gang, die am Ende selbst den Tod besiegt. Zwei Lektionen noch am Ende. Es ist okay, um Rettung zu beten für dich selbst. Es ist okay, um Rettung für deine eigene Haut zu beten. Das letzte Gebet oder eins der letzten Gebete, die wir von Jesus haben, ist ein Gebet, das er für sich selbst betet. Manchmal scheinen Gläubige zu denken, für sich selbst so intensiv zu beten, das ist viel zu egoistisch, das darf man nicht. Und natürlich kann der Wunsch, unsere eigene Haut zu retten, außer Kontrolle geraten. Und ich denke, wir brauchen das Gebet, damit unser Kampf, unsere eigene Haut zu retten, nicht der entscheidende Kampf am Ende ist. Und das Gebet hilft uns, darüber Kontrolle zu gewinnen. Angst um seine eigene Haut zu haben, ist kein Egoismus. Das dürfen wir, wenn wir krank sind. Da leiden oder dem Tod ins Auge blicken. Man darf der inneren Verzweiflung, sagen manche, keinen Raum geben, sondern einfach nur Gott vertrauen und durch. Nein. Wir dürfen auch verzweifelt sein um uns selbst, um unser Wohlergehen. Und das Zweite, ihr Lieben, solange wir Gott liebevoll Vater rufen können, solange wir Gott liebevoll Vater rufen können, wird am Ende alles erträglicher. Erleben das Schlimmste, das absolut Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre was? Zu Gott nicht mehr Vater sagen zu können. Vater, ich brauche dich. Ich liebe dich. Sei bei mir. Hilf mir. Als Richard Cameron hingerichtet wurde, wurden ihm Kopf und Hände abgetrennt und nach Edinburgh gebracht, zu seinem Vater, der im Gefängnis saß, aus den gleichen Gründen wie er. Und einer dieser Widersacher, der ihm dann diese Körperteile von seinem Sohn, diese abgetrennten Körperteile, aushändigte, wollte eben dabei sein, letztlich mit dem Ziel, um seinen Kummer noch mehr zu vergrößern. Und so erkundigte er sich ironisch: Kennst du die? Der Vater von Richard Cameron sieht den Kopf, sieht die Hände und sagt: Ja, ich kenne sie, ich kenne sie. Sie sind die meines Sohnes, meines geliebten Sohnes. Er ist der Herr. Gut ist Gottes Wille, der weder mir noch den meinen Unrecht tun kann, sondern der uns Güte und Barmherzigkeit folgen lässt, ein Leben lang. Ihr Lieben, wenn wir Gott liebevoll weiter Vater nennen können, dann programmieren wir unsere Seele, den Glauben, Gott wird nie, nie, nie etwas zulassen, was in meinem Leben zu unnötigen Tränen führen würde. Das ist es, was Jesus wusste. Und deshalb konnte er weitermachen. Und so könnten auch wir. Man beachte, wie der Abschnitt endet. Der Verräter und seine Bande sind eingetroffen. Wie reagiert Jesus? Es wäre die Chance gewesen, noch hier umzudrehen und die andere Richtung im Garten Gethsemane zu nehmen und raus und weg. Und seine Reaktion ist, sich zu stellen und den Weg unumkehrbar zu machen. Da war eine neue Kraft, um das Unerträgliche zu ertragen. Solange wir Gott liebevoll Vater rufen können, ihr Lieben, solange wir das können, meinen, wird alles erträglicher. Amen. Lass uns aufstehen.